Geht. Herzlich willkommen zu Planvoll Neurotisch, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Martin, wie geht's dir?
Ganz gut, Lars, wie geht's dir?
Klingt sehr verhalten. Ja, wir haben es schon gerade vorher ein bisschen besprochen. Wir sind ein bisschen kaputt, weil wahnsinnig viel zu tun ist im Moment. Das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen verzögert aufnehmen diesmal. Wir haben einfach mehrfach verschoben, kann man ganz ehrlich so sagen. Ne?
Haben wir und die Zeit ist wieder sehr unruhig geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Klinik ist, aber wir sind wieder im vollen Modus mit Besuchereinschränkungen, Covid-Ausbrüchen, Isolationsmaßnahmen.
Und Mitarbeiterausfällen, das ist
großer Faktor. Erhebliche, ne? Mitarbeiterausfälle.
Draußen ist Urlaubszeit und das Oktoberfest und die Leute sind in riesen Stadien auf Konzerten, was auch gut ist einerseits, aber andererseits ist natürlich die Diskrepanz der Auflagen im Krankenhaus zu dem, was draußen ist. Ist schon seltsam zu sehen, ne?
Oder? Ist seltsam zu sehen und macht das Arbeitsumfeld zum Teil wirklich schwierig, muss man sagen.
Ja.
Aber wir stehen auch das durch, versorgen unsere Patienten mit viel Kraft und Energie. Aber es ringt doch, finde ich, allen, die da tätig sind, wirklich viel Optimismus ab, dass man das durchsteht, oder?
Ja, noch dazu kommt, dann können wir die Lamoyanz-Phase beenden. Aber es ist ja vielleicht für Jörgen auch mal interessant, wie so die Insights ist. Also dann kommen ja noch dazu, dass die wirtschaftliche Lage von vielen Krankenhäusern schwierig wird, weil natürlich die Energiekrise da auch jetzt voll reinhaut. Man sich mit Dingen beschäftigt, die man vorher gar nicht so bedacht hat, nämlich wie teuer das ist, so viel heiße Wäsche zu waschen und Reinigungspersonal und all diese Dinge, die da bewegt kommt bei vielen nichtmedizinischen Aspekten in so einem Krankenhaus auch oder in vielen Krankenhäusern, wie man auch liest, Faktoren auf uns zu, die den Strukturerhalt der Gesundheitsversorgung schwierig werden lässt in Zukunft. Da sind wir mal gespannt, was die Politik machen wird.
Ja, wir warten ab.
Gut, ja, wir wollen aber ja hier keinen Politik-Medizin-Podcast machen, sondern uns ein bisschen mit Neurologie und Neurowissenschaften beschäftigen. Wollen wir mal zurückblicken, was haben wir erlebt, was haben wir für Fälle erlebt, die vielleicht berichtenswert sind oder sonst so im Alltag in den letzten Wochen erlebt. Ich habe ein paar Sachen zu erzählen. Willst du aber vielleicht trotzdem mal anfangen?
Ja, wir haben ja gesagt, wir stellen uns heute eine Eingangsfrage. Du hast einen frisch Fragebogen aufgebracht als neue Literatur und die Frage, eine daraus ist, was treibt dich zum Forschen?
Ja, dies ist die Frage, die du dir rausgesucht hast aus diesem tollen Fragebogen, denn was ich auch wirklich empfehle, sich mal zu kaufen, ein kleines Heftchen. Und ist gar nicht so leicht zu beantworten. Keine von den Fragen ist leicht zu beantworten. Ich glaube, ich habe schon immer so einen intrinsischen Wissensdurst gehabt und mich so einen Drang gehabt, Erkenntnis gewinnen zu haben. Und habe mich auch, bevor ich mich mit Neurologie und Hirnforschung beschäftigt habe, auch so mit Erkenntnistheorie, philosophisch ja auch im Studium damals beschäftigt. Weil auch das hat mich interessiert, irgendwie, also wie funktioniert überhaupt unser Erkenntnisapparat? Wie können wir überhaupt Erkenntnis gewinnen? Und ich glaube schon, dass ich von mir sagen würde, dass ich da so einen Drang habe, einfach Sachen wissen zu wollen und dann aber auch dabei sein möchte, Wissen weiterzuentwickeln.
Das kann ich nur bestätigen. Seitdem ich dich kenne, bist du da immer sehr getrieben von.
Ja, das ist genau.
Das ist eine authentische Antwort. Ich glaube, genauso wie du sie gesagt hast.
Ja. Das ist, manchmal bin ich da auch getriebener und überreize meine Zeit und Kraftressourcen dann auch, da war man vielleicht dann immer zu viel auch im Tag und in das, was ich machen will, reinpacke, das gehört dann auch dazu. Hast du den richtigen Begriff direkt benutzt? Ja, das wäre so meine Antwort. So einfach wie es ist. Man muss natürlich dann sagen, wenn man dann Forschung dann als Profi letzten Endes macht, lernt man natürlich über die Jahre kennen, dass das natürlich nicht nur so ist, wie man sich es vielleicht mal naiv vorgestellt hat, sondern dass man letzten Endes Teil einer Forschungsindustrie ist und man natürlich mit der Währung Publikationen arbeitet, man muss einen Output generieren, Paper mit gewissen Punktewert, man muss Drittmittel, Forschungsmittel eintreiben, um Forschung finanzieren zu können. Und je weiter man sozusagen kommt in seiner Karriere, desto mehr ist man Forschungsorganisator und Manager. Und ich weiß nicht, ob deswegen, aber vielleicht auch, weil sich die Interessen dann auch ein bisschen verschieben, haben wir jetzt ja beide auch einen Schwerpunkt dann auch noch viel mehr in der klinischen Versorgung und sind zwar noch universitär tätig, aber doch fühlen wir weniger, als wir es mal gemacht haben.
Ja, so ist es, lieber Lars. Hast du eine Frage an mich oder möchtest du nichts mehr wissen?
Glaube, ich habe auch eine Frage an dich. Ich nehme direkt Frage 6. Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
Also, ich kann Ihnen sagen, ich habe es nicht. Ich vergesse schnell. Manchmal denke ich mir, schön wäre es, Dinge noch länger zu erinnern. Es gibt so bestimmte Punkte im Leben, die sind mir natürlich noch sehr eingängig. Aber viel Nebensächliches verdränge ich auch und bin damit eigentlich ganz gut gefahren und zufrieden. Denn manchmal finde ich es auch belastend. Es gibt ja Menschen, die wirklich ein sehr, sehr ausgeprägtes Gedächtnis haben, was sicherlich in bestimmten Situationen schön ist, aber manchmal auch dazu führt, dass man Dinge mit sich trägt im Leben, die nicht nur immer positiv konnotiert sein müssen. Also ich kann damit ganz gut leben, dass ich nicht das absolute Gedächtnis habe, dass ich auch Dinge vergessen kann und möglicherweise ist es auch für meine Mitmenschen angenehmer.
Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Ne? Ich habe immer mal einen Bericht gesehen über, es gibt diese Inselbegabten. Ich glaube, es gibt irgendwo in Großbritannien eine Frau, die kann sich jedes Datum, jedes Ereignis ihres Lebens erinnern. Und das ist natürlich, andere Sachen kann die nicht so gut. Das ist bei diesen, deswegen hat sie auch dieses absolute Gedächtnis, aber die hat so ein starkes numerisches Gedächtnis oder für so Datumsinhalte. Und die trägt halt unheimlich viel Müll mit sich rum. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir
Ich
da
merke, ich
eine.
bin Festlandeuropäer, nicht inselbegabt. Damit kannst du mich
Also,
überraschen.
wir würden die beide mit Nein beantworten, die
Nein,
Frage wahrscheinlich.
ja, möchte ich nicht.
Ja. Okay.
So, du würdest noch zu deinem Paper des Monats überleiten jetzt.
Ja, das passt eigentlich gerade mit der Demenz. Wobei, bevor wir zum Paper des Monats
Ja.
gehen, vielleicht darf ich noch zwei, drei Sachen kurz als in Eigeninteresse oder bewerben, was ich so erlebt habe. Ich bin gebeten worden von unserer Forschungskooperation im Bereich der Gleichstromstimulation nach Schlaganfall. DC Train Aphasia heißt die Studie, da sind wir ein Zentrum, es wird von der DFG gefördert und an der Uni Greifswald koordiniert. Und da untersuchen wir, ob eine Hirnstimulation von außen zusammen mit einem intensivierten Benenntraining Patienten mit Sprachstörungen nach Schlaganfall helfen kann. Und da wollte ich nochmal, wir sind da auf der Mitte der Rekrutierung von Patienten und wollte das einfach nochmal erwähnen, vielleicht hier sozusagen in die Öffentlichkeit raus sagen, dass es da ganz Deutschland verteilt sehr engagierte Forscherinnen und Forscher gibt, die es vorantreiben und wer jemanden kennt oder selbst darunter leidet, kann sich da gerne bei uns oder in der Uni Greifswald melden bezüglich dieser Studie. Da gibt es auch einen Instagram-Account und eine Website, das würden wir unten verlinken, wie man sich da genauer informieren kann. Das wollte ich nochmal erwähnen. Vielleicht können wir es an anderer Stelle nochmal aufgreifen, wie da die Ergebnisse in Vorstudien sind. Das wollte ich aber nochmal erwähnt haben. Und dann wollte ich noch kurz erzählen, wir haben im September, das gehört auch als Highlight, unsere erste deutsche Studie zur transkranialen Pulsstimulation bei Alzheimer vorgestellt und publiziert, Frontiers of Neurology, und sind damit das erste deutsche Zentrum, was da Daten zu vorliegt. Bisher gab es das aus Wien. Wir hatten das ja schon mal diskutiert, dieses Verfahren, womit Stoßwellen mit schallbasierten Wellen von außen das Gehirn stimuliert wird und man damit versucht, Netzwerke in ihrem Metabolismus hochzuregeln und klinische Effekte zu erreichen. Da gab es bisher nur aus einem Zentrum aus Wien Daten. Und was es bisher noch nicht gibt, sind placebo-kontrollierte Daten. Also wir können noch nicht mit letzter Gewissheit sagen, dass die Methode hilft. Und deswegen hat auch die Deutsche Gesellschaft für klinische Neurophysiologie, die Fachgesellschaft, sich noch diesbezüglich kritisch geäußert. Und man betont, dass es nicht in die Breite, für die breite Versorgung reif ist. Und wir denken auch, dass man, wenn, dann sollte es von Neurologen und Neurowissenschaftlern angewendet werden, die das auch klinisch in wissenschaftlichen Studien verfolgen. Aber wir können zumindest von unseren nächsten Pilotanwendungen berichten, dass wir eine signifikante Besserung gesehen haben, jetzt bei unseren Patienten, die 6 Stimulationssitzungen absolviert hatten, konnten wir eine signifikante Verbesserung in den kognitiven Leistungsfähigkeiten und auch in der Stimmung sehen. Und das ist jetzt auch publiziert. Das wollte ich nochmal bei aller kritischen und vorsichtigen Betrachtung der Methode auch nochmal als sozusagen meinen Rückblick vom Monat September nochmal erzählt haben.
Wenn du da einen Rückblick bringst, ich kann auch mein Highlight der Woche berichten.
Ja.
Wir haben ja bei uns jetzt am Klinikum bei mir in der Abteilung eine ambulant spezialfachärztliche Versorgung für neuromuskuläre Erkrankungen etabliert und auch gestattet bekommen. Das ist ein relativ langes Antragsverfahren. Mhm. Und da hatten wir Mittwoch unsere Kick-Off-Veranstaltung mit tollen Referenten. Und wir werden jetzt sehr spezialisiert, sowas wie Motoneuronerkrankungen, erworbene Neuropathien, genetische und erworbene Myopathien oder auch Myasthenia gravis Patienten bei uns behandeln und haben eben eine Spezialambulanz mit einer sehr ausgewiesenen Kollegin, die da aus Halle zu uns gekommen ist, und da freuen wir uns auch sehr drauf. Also, das war mein Highlight der Woche. Ja. Aber jetzt, lieber Lars, wolltest du ein Paper vorstellen?
Ja. Ja. Den Fall erzählen wir dann danach, ne? Machen wir es so in die Reihenfolge diesmal. Okay, nee, also ich wollte zumindest eine wissenschaftliche Pressemitteilung erzählen. Das Paper ist meines Wissens noch nicht publiziert. Ich wollte es aber trotzdem aufgreifen. Am 28. September, glaube ich, war es, sind die Firmen an die Öffentlichkeit gegangen bezüglich eines Antikörpers. Wir hatten das Thema ja schon mal angerissen bei Parkinson und hatten auch erwähnt, dass es bei Alzheimer bisher auch Antikörpertherapien gab, die unklare oder negative Ergebnisse gezeigt haben. Jetzt gibt es einen anderen Antikörper, Lecanemab, gegen Alzheimer. Und anders als die anderen Antikörper bindet dieser gegen A-Beta-Protofibrillen, also sozusagen eine Stufe vorher, bevor dieses Beta-Amyloid gebildet wird. Und da wurden Patienten gegen Placebo-Kontrolle über 18 Monate behandelt. Und hier ist jetzt in einer Demenz-Rating-Scale, die ist mal gezeigt worden, dass es gegenüber Placebo tatsächlich eine statistisch signifikante Verbesserung der kognitiven Funktionen gab. Und zwar 27% gegen Placebo verbessert. Das wird in der Fachwelt als moderater Effekt ungefähr eingeschätzt. Wir warten jetzt alle ganz gespannt auf die Publikation. Bisher ist es eine Pressemitteilung der Firmen, die das Präparat herstellen. Das ist eine Kollaboration von Eisai und Biogen. Was man vielleicht erwähnen muss, und da hätte ich gerne mal deine Meinung gehört. Das ging da erstmal um milde Alzheimer-Fälle, die kognitiv nicht stark betroffen waren. Es gibt auch eine Folgestudie, wo die Leute wohl noch früher untersucht werden sollen. Wie stark sowas sozusagen alltagsrelevant ist tatsächlich. Ich erinnere mich, dass wir in Düsseldorf auch rekrutieren wollten für die andere Antikörperstudie. Und da diese Infusionen mit dem Antikörper ja auch Nebenwirkungen machen können im Sinne von vaskulären Veränderungen, Ödemen und auch kleinen Einblutungen, kann man im Grunde ja nur im Moment Patienten behandeln, die wirklich keine Durchblutungsstörungen im Gehirn haben, keine vaskuläre Enzephalopathie haben. Und ich weiß nicht, welche Patienten du siehst. Ich sehe relativ viele Alzheimer-Patienten, die sich wegen der Pulswelle vorstellen. Und man muss schon wirklich sehr detailliert auswählen, um Patienten auszuwählen, die sonst hirnmorphologisch überhaupt diese diese anderen Veränderungen nicht zeigen, um da kein Risiko einzugehen. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wie groß die Zielgruppe für diese Antikörpertherapie ist, ist mir nochmal aufgefallen. In dem Zusammenhang will ich nochmal kurz sagen, wie oft das auftrat, diese ARIAs, ne, diese Antikörper-Related Imaging Abnormalities, beziehungsweise manchmal steht das jetzt auch genannt, Amyloid-Related Imaging Abnormalities, das sind in der Kernspintomographie Auffälligkeiten, die entweder Ödem sind, da sah man bei der Antikörpergruppe 12,5% gegenüber 1,7% der Placebo-Gruppe und Blutungen, die zum Teil aber asymptomatisch waren, 17% gegenüber 8,7% und symptomatische Blutungen 0,7%. Also immerhin 21% der Patienten, die so Antikörper bekommen, haben irgendwelche Art von hirnmorphologisch sichtbaren Veränderungen, entweder kleine Schwellungen oder Blutungen. Das wird zwar als erwartbar so dargestellt, aber das zeigt doch, dass der Indikationskreis dieser Therapie nicht so riesig ist wahrscheinlich, wenn man das mal auf den Alltag bezieht, oder? Wie schätzt du das ein?
Wenn man die Ergebnisse so hört, muss man das denken. Ich persönlich habe keine Erfahrung mit diesen Substanzen, denn es ist ja noch nicht zugelassen, zumindest nicht das Lecanemab, was du gerade beschrieben hast, in Europa. Aber auch mit anderen Präparaten aus dieser Reihe gibt es keine richtigen Anwendungserfahrungen. Zumindest habe ich die nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was ich viel interessanter finde in dem Zusammenhang ist, die aus versorgungspolitischer Sicht, wer macht das eigentlich alles? Denn was du gerade beschrieben hast, das erfordert ja erhebliche, erstmal eine Prädiagnostik, bevor man solche Substanzen oftmals zur Anwendung bringt.
Und alle zwei Wochen die Infusion.
Imaging, dann, also vorher, dann während der Behandlung Imaging, also MRT-Untersuchung. Und die Frage ist, wer setzt das eigentlich alles um? Um diese Patienten zu identifizieren, die dafür möglicherweise potenziell profitieren und möglicherweise eben potenziell nicht profitieren, das, glaube ich, ist eine spannende Frage. Denn wenn diese Präparate eine Zulassung finden, dann wird das die entscheidende Frage sein, wer überhaupt diese Versorgung realisiert. Ja. Das sehe ich nicht im ambulanten Bereich. Und auch in den Kliniken sehe ich nicht die strukturellen und personellen Ausstattungen.
Dafür gibt es ja demnächst die neuen Tages-DRGs von Herrn Lauterbach.
Ja, das ist schon spannend. Wer versorgt die eigentlich die Patienten, wenn das tatsächlich kommt? Ich meine, das kann ja ein Segen sein für die Patienten, wenn da wirklich was auf den Markt kommt.
Aber genau, also das, vielleicht hat das Ganze ein bisschen negative Konnotation bekommen. Ja. Also erstmal muss man sagen, toll, dass es jetzt endlich mal einen Antikörper gibt, der wahrscheinlich positiv ist. Das ist vielleicht ein Durchbruch. Erste Reaktion. Zweite Reaktion ist dann aber, stimmt, wie war das nochmal, als ich damals für die andere Studie Patienten gesucht habe, musste fast alle ausschließen, weil man findet kaum einen in dem Feldwald- und Wiesen-Alzheimer-Klientel, gerade hier in Kempen, wo viele ältere Menschen wohnen, die haben halt alle auch mikroangiopathische Veränderungen. Und also ich weiß gar nicht, wie viel in real life dann nachher dazu passen und wie aufwendig das ist, die zu sortieren und den Leuten zu sagen, nee, sie leider nicht. Das ist der Gedanke, der sich bei mir jetzt wirklich nochmal aufgedrängt hat, weil ich finde, so 20% MRT, also Schwellungen oder Blutungen, auch wenn die nur klein sind im Gehirn, ist ja jetzt so wenig auch wieder nicht.
Ne? Die Fragen, wer die Patienten versorgt, die sind noch lange nicht beantwortet. Da gibt es keine Antwort aus der Politik und auch nicht von den Fachgesellschaften. Also da kommen spannende und sicherlich positive Entwicklungen auf uns zu. Aber neben den rein medizinischen Fragestellungen natürlich auch versorgungspolitische Fragestellungen, die zu beantworten sind. Also wir merken, die Neurologie bleibt und ist ein spannendes Fach. Und wir entwickeln viele Therapieentscheidungen, die sich neu auftun. Aber dann tatsächlich eben auch in der Versorgungslandschaft etabliert werden müssen. Das ist, glaube ich, auch in unserem nächsten Podcast, werden wir auch nochmal eine andere Studie vorstellen. Da geht es nochmal um Schlaganfallversorgung.
Ja. Genau.
Aber heute wollte ich nochmal kurz
Und wir
aufgreifen.
werden, Entschuldigung, wir werden
Ja.
wahrscheinlich dann dieses Thema, wenn das Paper publiziert ist, auch nochmal aufgreifen mit dem
Ja.
Antikörper, beim, die anderen Antikörper bei Alzheimer, mit dem Aducanumab hatten wir nur angerissen. Die beiden Antikörper von Parkinson hatten wir jetzt schon mal gezeigt.
Ja.
Und wenn die Daten vorliegen, werden wir es nochmal aufgreifen. Aber was gerade jetzt so in aller Munde ist, das Thema, dachte ich, wir besprechen es mal. So, sorry.
Unbedingt
Jetzt
und
bist du.
möglicherweise ja schon in 2 Wochen. Wir wollen ja gerne auch von unserem Kongress, hier unserem deutschen Neurologenkongress in Berlin in 2 Wochen berichten. Da greifen wir diese Themen vielleicht nochmal auf, wenn was Neues dazu in der Erkenntnis ist. Ich wollte, weil du das Thema Alzheimer heute angerissen hast, noch
Ja.
einmal ganz kurze Randnotiz in dem Zusammenhang aus dem Ärzteblatt vermitteln. Die beschreiben nämlich ein Paper, was auch rezent publiziert wurde, mit der Frage, ist Alzheimer möglicherweise ansteckend, weil sich natürlich viele Angehörige und auch Pflegepersonal, ärztliches Personal in Teilen darüber Sorgen machen, ob es auch ansteckende Formen sozusagen gibt. Und wir kennen ja von diesen Prion-Erkrankungen, also wo es tatsächlich zu Eiweißablagerungen im Gehirn kommt, die krankhaften Wert haben, dass es da auch durchaus ansteckende Formen gibt. Sowas wie BSE war ja mal in aller Munde, diese bovine spongiforme Enzephalopathie, wo man denkt, dass das tatsächlich Übertragungsmechanismus vom Tier auf den Menschen gibt. Und hier haben die untersucht Mäuse, die an Alzheimer erkrankt waren und nicht an Alzheimer erkrankt waren, und die haben tatsächlich dieses krankhafte Beta-Amyloid markiert, radioaktiv mit Kohlenstoffatomen, und dann gesunden Tieren appliziert, also gespritzt, und haben geguckt, wohin verteilt sich das im Körper, diese krankmachende Eiweißablagerung. Man hat gesehen, dass es in der Peripherie durchaus zu Ablagerungen kam, zum Beispiel im lymphatischen System, in der Leber beispielsweise, aber das Gehirn bei den gesunden Tieren war nicht betroffen. Und daraus hat diese Arbeitsgruppe zumindest abgeleitet, dass die Übertragbarkeit von diesen Beta-Amyloid-Aggregaten, diesen krankmachenden, vermutlich bei der Alzheimer-Krankheit nicht zwischen einzelnen Individuen übertragen werden kann und somit wahrscheinlich keine Ansteckung gegeben ist, und geben dahingehend Entwarnung. Und das fand ich auch noch mal interessant, wenn man das Paper liest. Es ist wirklich sehr komplex und man durchdringt es auch nicht ganz. Hat schon sehr, sehr aufwendig gemachte Arbeit, aber die Kernaussage fand ich vermittelnswert.
Ja, ist, glaube ich, wichtiger Punkt. Anderer Punkt ist natürlich die Ansteckung von Zellen untereinander im Gehirn. Da kann ich mich noch daran erinnern, das ist, glaube ich, vor 10 Jahren, als es um die erste Welle der Stammzelltherapie beim Parkinson ging. Ich kann das jetzt nicht mehr, ich meine, es war ein Science Paper sogar. Da war ja gefunden worden, dass wenn man embryonale Stammzellen implantierte, dass die in diesem Fall dann Parkinson-Protein-Pathologie übernahmen von den Nachbarzellen. Also man sozusagen frische, nicht gealterte Zellen implantierte, die Dopamin produzierten und nach einer Zeit dann diese Zellen plötzlich Lewy-Körperchen-Pathologie entwickelten. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil auch im Thema Ansteckung, das offensichtlich das aber gibt, weil je nachdem, welche Erkrankung es ist, ist jetzt eine andere Erkrankung, aber fiel mir gerade nochmal ein, dass es also verschiedene Formen von Ansteckbarkeit gibt, die man untersuchen kann. Aber hier geht es jetzt um die Ansteckbarkeit von dem
Außen
Protein,
zugeführten, ja.
von außen zugeführt ist, nicht, führt nicht zur Ansteckung, zumindest jetzt bei der Alzheimer-Pathologie.
Ja, und was du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich dann, wenn es im Gehirn schon ist, dass sozusagen von Zelle zu Zelle übertragen werden kann. Und man weiß ja durchaus auch, dass man beispielsweise Wachstumshormone, die man aus Hypophysen extrahiert hat, dass Menschen, die erkrankt waren an Prion-Erkrankungen an speziellen Formen, aber nicht jetzt Alzheimer, dass wenn die das von außen zugeführt haben, bei Gesunden, dass dann diese Menschen dann zum Teil auch an der Erkrankung betroffen waren.
Ja.
Und also, dass es eben da sehr unterschiedliche Formen gibt, die dann offenbar auch tatsächlich einen Übertragungswert haben von außen zugeführt. Aber diese Arbeit zeigt, dass eben für die Alzheimer-pathologischen Beta-Amyloid-Aggregate eben nicht. Und das fand ich jetzt
Ja,
erstmal beruhigend.
genau, dass man, das kann man schon mal
Ja,
abhaken, und
zumindest an
da
dieser
sieht man
Arbeit.
da diesbezüglich keine Ängste haben muss. Und das war, ist auch wichtig, mal zu erwähnen.
Wir sind in der Reihenfolge etwas anders. Ich habe das leider den falschen Aufschlag gemacht, denn eigentlich wolltest du den Fall des Monats und nicht das Paper des Monats schildern, aber
Ach, das mir doch.
na, wir können ja mal ein
Vielen
bisschen
Dank.
flexibel
Wir
sein.
können flexibel sein.
Ja,
Die Leute, die
also
sonst
was ist dein.
abschalten nach dem Fall des Monats, haben jetzt auch mal ein bisschen tiefergründige
Die
Wissenschaft
mussten
gehört. Die mussten
ausharren.
jetzt auch mal ein bisschen sich anstrengen. Jetzt kann man ein bisschen smooth ausgleiten aus dem Podcast. Ja, Fall des Monats oder Patientengeschichte des Monats ist bei mir. Wir hatten kürzlich einen jungen Mann mit einem Händel-Syndrom. Wofür steht das denn? Das ist eine Abkürzung für Headache Attacks with Neurological Deficits and CSF-Lymphocytosis. Also das sind Kopfschmerzattacken bei diesen Patienten, so wie migräneartig, seitenbetont, mit Ausfällen. Sensibilitätsstörung hat er akut auftretend auf einer Körperseite und hat eben im Nervenwasser eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen gehabt als Entzündungsreaktion, aber nicht in dem Sinne, dass sich eine wirkliche Meningitis formal mit einem Erreger nachweisen ließ. Und man schließt dann alle anderen Dinge aus, eben Blutungen ins Gehirn. Man findet auch oft keine Auffälligkeiten im MRT. Und das passt aber auch nicht richtig zu einer Migräne, weil die Attackenlänge dazu nicht passend ist und interessanterweise verschwindet auch die Symptomatik von alleine. Man weiß nicht genau, wie die letztendliche Ursache ist. Also es ist offensichtlich ein Entzündungsprozess im Nervensystem zu finden. Es sind seitenbetonte Kopfschmerzattacken und es können auch neurologisch ausfüllen. Und weil es ein bisschen der Migräne ähnelt, gab es früher den Begriff Pseudomigräne mit Pleozytose, PMP. Bei den, glaube ich, 252 Arten Kopfschmerzen, wenn man nicht Kopfschmerzexperte ist, ist das, finde ich, mal ein seltenes Finding. Sowas sieht man nicht alle Tage und dachte ich, kann man mal berichten.
Ja, kann man
Patienten
mal
geht es gut.
berichten.
Patienten ging es gut und der hat aber zwei solche Attacken mit, der ist auch zweimal in die Klinik gekommen und jedes Mal hat er eine Zellzeiterhöhung gehabt und irgendwann läuft sich das dann tot, diese Symptomatik und verläuft dann einfach gutartig.
Und ist wahrscheinlich auch wirklich eine Ausschlussdiagnose, denn den klinischen Verlauf kann man ja erst in der Retrospektive
Ja.
betrachten. Denn ich meine, für eine Zellzeiterhöhung mit Kopfschmerzen denkt man ja auch an viele andere Erkrankungen.
Ja. Die wir dann auch anbehandelt haben, ehrlicherweise. Also, es ist ein junger Mann, kommt mit Kopfschmerzen, man hat Zellen und der hat auch noch eine Sensibilitätsstörung. Da weiß, kann man jetzt nicht sagen, wir warten wir mal ab, wird wohl ein Händel-Syndrom sein, sondern man behandelt dann natürlich auch auf Meningitis oder Enzephalitis auch tatsächlich mit Enzyklopie und allem drum und dran. Und wenn man dann aber die Erregerdiagnostik zurück hat und sieht, dass da nichts war und dann, dass aber wirklich klar dieser attackenförmige Verlauf ist, dann kann man da auch eine solche Diagnose stellen. Das fand ich
Boah,
berichtenswert.
finde ich spannend. Das war dann wie viel der Fall?
Mein Händelfall, ich glaube, mir ist sowas Ähnliches schon untergekommen, aber ich weiß gar nicht, ob wir es damals dann tatsächlich als Händel diagnostiziert haben und als ob das dann unter Meningitis lief. Aber zumindest hier in Kempen ist es mein erst diagnostizierter Händelfall.
Gut. Gut.
Ja, was hast du denn zu bieten?
Ich meine, du bist ja da eher in einer abgefahrenen Diagnose gerade unterwegs gewesen. Ich habe gesagt, ich mache mal was, was total häufig ist. Ich habe gerade ambulant gesehen, einen Patienten, der zu mir kam, der war so Anfang 60 und der konnte nicht schlafen, richtig, weil er tatsächlich berichtete, dass er seit fast einem Jahr tatsächlich immer abends, wenn er zu Bett geht und wenn er zur Ruhe kommt, so Missempfindungen in den Füßen hat, in den Beinen, das ist so Aufsteigen zum Teil gewesen. Irgendwie war sehr unruhig und musste immer aufstehen, rumlaufen, dann ging das weg. Und so richtig konnte ihm keiner helfen. Und der hat mich gefragt, ist das was Häufiges? Findest du, ist was Häufiges, Lars?
Ja.
Ja, ne, ist ja keine seltene Erkrankung. Der hat wahrscheinlich ein Restless-Leg-Syndrom.
Ich glaube, 10% der Menschen haben es mittlerweile sogar. Ne?
Ja, also es ist im hohen einstelligen Prozentbereich sicherlich. Und wirklich unangenehm und die Lebensqualität zum Teil erheblich einschränkend. Also dieser Patient litt darunter deutlich. Der hatte wirklich darunter natürlich dann schwere Einschlafstörungen entwickelt, ziemliche Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Und den Patienten kann man ja gut helfen. Also neben diagnostischen Maßnahmen, die man treffen muss. Denn den Eisenspiegel sollte man bei diesem Patienten immer kontrollieren und sicherlich auch gucken, was er vielleicht für eine Begleitmedikation hat, die das auch mit auslösen kann.
Ja.
Ist ja einfach durch eine Gabe von Dopaminagonisten, die man dann einsetzen sollte, wenn Patienten darunter leiden und eben tatsächlich nicht einen Verlust an Lebensqualität haben, hocheffektiv. Haben wir bei diesem Patienten dann gemacht und das verschwand dann auch entsprechend. Und das hat dem viel Lebensfreude zurückgeschenkt. Und das fand ich einfach mal berichtenswert. Das ist jetzt kein Händel-Syndrom, sondern Restless-Leg-Syndrom, was eben wirklich eine häufige Erkrankung ist und manchmal auch übersehen wird oder manchmal auch nicht berichtet wird, weil vielleicht Patienten denken, das ist was besonders Schlimmes oder irgendwas Unangenehmes, wo man nicht drüber reden will, aber ist eben wirklich gut therapierbar und über Jahre hinweg, muss man sagen, und hat auch keinen bedrohlichen Wert im Sinne der Erkrankung selber.
Ja, zur Nomenklatur kann ich vielleicht noch ergänzen. Ich kann es mir nie merken, aber es ist ja sozusagen umbenannt worden oder gab es ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das offiziell geschrieben wurde, dass man es ja eigentlich Willis-Ekbom-Erkrankung, WED oder Wittmann-Ekbom-Syndrom nennen soll nach den Erstbeschreibern. Und zwar warum? Weil es nicht nur die Beine betreffen muss. Es fängt meistens bei den Beinen an, aber es gibt bei den schweren Fällen eben Menschen, bei denen alle Extremitäten betroffen sein können. Und deswegen ist natürlich das mit dem Restless Legs nicht ausreichend benannt, aber ich benenne es auch mal weiter so, aber vielleicht kann man das noch erwähnen.
Und die ganz neurologischen Leitlinien benutzen ja auch den Begriff. Die sind ja neu erschienen im Sommer zum Restless Legs Syndrom. Also wir bleiben dabei, das andere können wir uns auch nicht merken.
Ich vergesse immer wieder.
Das absolute Gedächtnis haben wir nicht.
Ist jetzt Ekbom oder Willis Wittmann, vor allem gibt es da noch zwei Varianten. Einmal sagt man Willis Ekbom oder Wittmann, Wittmark Ekbom. Was man vielleicht noch sagen kann, finde ich, ist, dass eine starke genetische Komponente hat. Ich kann es auch berichten. Ich hab da selber ab und zu mal mit zu tun und mein Vater hat es auch mal gehabt. Ich kann mich da gut einfühlen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man wirklich sehr stark auch Auslösefaktoren beeinflussen kann. Also wenn man zu viel Kaffee trinkt oder Alkohol oder solche Dinge, dann kann das schon triggern. Und dass man durch lebensmodifizierende Faktoren da doch auch lange auch ohne Behandlung mit klarkommen kann. Aber es gibt natürlich auch sehr schwere Fälle, die schwierig zu behandeln sind. Und auch hier ist Ausdauersport ein guter Faktor, das positiv in den Griff zu bekommen. Da haben wir ja schon öfters von berichtet, wogegen Ausdauersport alles gut sein kann.
Absolut. Und du als alter Rheinländer hast natürlich dann in der Fastenzeit ganz besonders gute Tage. Mhm. Also auch das hilft dir offenbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich faste sehr häufig. Aber ich finde den Punkt mit dem Eisen total wichtig. Also wir wollen jetzt nicht ein Restless-Legs-Seminar machen. Es gibt auch noch andere zugelassene Medikamente und Verfahren. Aber ich gucke als erstes mal auf den Eisenspiegel und der soll eben hochnormal eingestellt sein. Nicht einfach nur normal, sondern im oberen Randbereich. Und ich habe das schon oft erlebt, dass man einfach durch Gabe von Eisen und den Spiegel richtig aufzufüllen, tatsächlich auch relevante symptomatische Verbesserung erreichen kann. Da fischt man immer wieder Leute raus, die sich dann freuen und schon viel Therapie haben und immer und dadurch doch mal deutliche Verbesserungen erreichen. Ne? Das kann man gleich noch.
Ja, auch und wird häufig vergessen, muss man
häufig sagen. Vergessen.
Deswegen, es ist dann ja ein relativ probates und einfach zuzuführendes Mittel. Lars, wir nähern uns den 40 Minuten.
34:44. Wir können noch einen kurzen Buchtipp loswerden.
Ja.
Ich ich wollte es gerade in die Kamera halten, das siehst dann immer nur du und die anderen Hörer. Und zwar Ending Parkinson's Disease, das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Schluss mit Parkinson heißt es auf Deutsch, von unseren teils Freunden und Kollegen Bas Blom, Michael Oken und Erstautor Ray Dorsey und Todd Scherer, also Neurologen und Neurowissenschaftler, die weltweit bekannt sind und sich mit Parkinson beschäftigen, haben wirklich hier nochmal beschrieben von der Geschichte der Parkinson-Entdeckung, wirklich spannend dargestellt, aber einen wesentlichen Punkt, den sie auch politisch machen, dass es einfach zu einem eigentlich pandemisch, so nennen sie es auch, Anstieg der Parkinson-Erkrankung kommen ist und kommen wird. Man geht davon aus, dass sich Fälle verdoppeln werden im nächsten Jahrzehnt. Und die Faktoren auch besprochen werden, die zu diesen neurodegenerativen Erkrankungen mitführen, nämlich zwar auch Altersfaktoren der Gesellschaft, ganz klar, aber eben auch Industrialisierung und Umweltgifte. Und letztens ist es ein Buch, was versucht, auch politische Awareness zu schaffen, dafür, dass wir Umweltfaktoren mit beeinflussen und auch Awareness zu schaffen, dass wir durch eigene Modifikation unseres Verhaltens, die sportliche Aktivität, viel tun können. Aber dass Parkinson verhindern oder zu minimieren auch einfach eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und das wollte ich nochmal darauf hinweisen. Ich weiß, da werden Umweltgifte genannt, Insektenverteidigungsmittel, aber auch so diese Weichmacher, ne, Trichloretylen, die in einigen Ländern verboten sind und dort auch wohl schon zu einer Reduktion von Parkinson geführt haben. Wirklich ein sehr interessantes Buch, gibt es auch als Hörbuch. Es gibt eine Internetseite, die können wir auch unten verlinken. Man kann da auch PD Avenger werden und so Botschafter und sich bei politischen Aufrufen beteiligen. Finde ich nochmal ganz erwähnenswert und lesenswert. Also Schluss mit Parkinson oder Ending Parkinson's Disease. Absolute Leseempfehlung. In dem Zusammenhang, ich hatte das mal bei einem Vortrag bei der Parkinson-Stiftung erwähnt mit diesem pandemischen Verlauf des Parkinsons, da bin ich nochmal darauf hingewiesen worden und habe es auch nochmal recherchiert, dass die Krankenkassenzahlen in den letzten 4 oder 5 Jahren in Deutschland tatsächlich einen Rückgang der Diagnose von Parkinson zeigen. Jetzt weiß ich nicht, ist das schon ein Ergebnis, dass gewisse Umweltgifte reduziert werden oder ist das anders zu begründen, dass die Versorgung schlechter geworden ist, die Leute weniger zum Arzt gehen, man einfach das nicht diagnostiziert. Was meinst du?
Das wir haben ja beim letzten Mal dieses Paper aus Schweden zum Thema Demenz diskutiert, wo da ja auch ein Rückgang unter Covid-Bedingungen beschrieben wurde. Und da war ja durchaus die Frage, ist es tatsächlich der Prävalenz dieser Erkrankung geschuldet oder eben der nicht mehr stattfindenden Diagnostik und Benennung dieser Erkrankung.
Ja, also stimmt.
Ich glaube, das Feld ist offen. Wir werden sehen, wie die nächsten Jahre sich entwickeln. Und ich meine, wir wissen, dass Umweltgifte einen Einfluss haben. Ich meine, wir wissen auch, dass es zum Teil eine anerkannte Berufserkrankung ist.
Aber haben wir das Rad schon umgedreht? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Selbst wenn die Zahlen sinken, sind immer noch sehr hoch. Und wenn wir was tun können, um diese wirkliche diese Erkrankung zu verhindern und zu minimieren, wäre es gut. Also, und man lernt einfach auch viel über die Entdeckung und es ist einfach ein tolles Buch und ich kann nur dazu auffordern, sich damit zu beschäftigen.
Das lassen wir so stehen, aber ich bin sicher, wir werden bis zu unserem Ende im beruflichen Kontext noch Parkinson-Patienten behandeln.
Ja. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch.
Und Lars, du wolltest noch eine Sache, glaube ich, ankündigen, denn die Hirnstiftung wird ja nochmal im Rahmen der Neurowoche aktiv sein. Das wolltest du nochmal ankündigen. Und da wollen wir auch von berichten.
Genau,
Das
ist der Abschluss, genau. Also wir hatten uns überlegt, dass wir nochmal eine extra Folge machen zur Neurowoche. Also der Jahresmangel ist der Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Da werde ich dann in Berlin sein. Ich habe dich jetzt ja schon zweimal versetzt, eigentlich, wo ich Meetings in Berlin oder Potsdam hatte, die leider absagen musste, weil hier so viel zu tun war. Jetzt habe ich mir fest vorgenommen, nach Berlin zu kommen in der ersten Novemberwoche. auf dem Kongress und wir beide werden uns einen dann vom Kongress oder von einem Kongress nahegelegenen Restaurant uns zurückziehen und eine Live-Folge aufnehmen, dort zusammen von Angesicht zu Angesicht und ein bisschen die Highlights berichten vom Kongress, vielleicht auch ein paar Highlights von Publikationen aus dem Oktober mit da reinnehmen. Und in dem Zusammenhang wollte ich erwähnen, im November jährt sich das Bestehen der Deutschen Hirnstiftung zum zweiten Mal. Da wird es auch eine Öffentlichkeitsveranstaltung geben, zu der man sich anmelden konnte. Da gibt es der Botschafter Jörg Tadeusz wird da teilnehmen und wir in Kempten als Krankenhaus sind Mitglied und möchte auch da nochmal Werbung machen. Die Hirnstiftung kümmert sich um Belange von Patienten mit neurologischen Erkrankungen, möchte Aufklärung und Beratung bieten und da das werden wir auch nochmal verlinken. Wir möchten, das Ziel ist, irgendwann Awareness für das Organ des Gehirns auf die Weise zu schaffen, wie es die Deutsche Herzstiftung auch schon seit langer Zeit geschafft hat. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Anliegen, was ich hier nochmal fallen lassen wollte. Kommst du da auch hin zu dem Hirnstiftungsevent oder bist du da noch nicht eingeplant? Mal gucken.
Ich habe es eingeplant. Ja. Ich lasse es einfach mal alles so stehen. Und du hast jetzt unter Zeugen sozusagen ausgesagt, dass du nach Berlin kommst. Also dieses Mal wirst du nicht absagen können. Ich freue mich, dich dann in 2 Wochen hier persönlich zu treffen und verabschiede mich. Tschüss, Lars. Liebe Grüße nach Kempten.
Tschüss allerseits. Bis bald. Tschüss.